Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Der Krankenhausalltag, ja, der war noch nie zum Däumchen drehen. Vieles hat sich in den letzten Jahren verbessert, wohl wahr. Doch jetzt zeigt erneut eine große Umfrage unter Ärztinnen in Weiterbildung, die Mehrheit muss regelmäßig gegen geltende Gesetze verstoßen. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir heute mit Zweien vom Hartmann-Bund, der die Umfrage durchgeführt hat. Das sind nämlich Dr. Caroline Rinkel und Jan Baumann. Sie sind beide im Ausschuss Assistenzärztinnen im Hartmann-Bund aktiv und im Arbeitskreis junge Ärztinnen und Ärzte im Hartmann-Bund. Hallo Sie beide.
Hallo.
Ja, hallo.
Ja, vielleicht machen wir es kurz mit einer Vorstellungsrunde, dass auch all jene Sie kennen, die nicht im Hartmann-Bund unterwegs sind oder Kolleginnen sind. Fangen wir doch mit Caroline Rinkel an, bitte.
Genau, hallo zusammen. Ich bin Caroline Rinkel, wie schon gesagt, bin im vierten Weiterbildungsjahr in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendärztin. Aktuell bin ich für ein Jahr in der Kinderarztpraxis und werde jetzt ab Mitte Dezember wieder in der Klinik tätig sein.
Ja, und da kommen wir gleich zurück ins Krankenhaus. Vielen Dank, Caroline Rinkel und Jan Baumann, bitte.
Mein Name ist Jan Baumann. Ich bin Arzt und Betriebswirt. Mir liegt die Anästhesie am Herzen und ich bin auch beim Hartmann-Bund Arbeitskreis und im Ausschuss aktiv und setze mich für die Verbesserung von den Arbeitsbedingungen bei uns Assistenzärzten ein. Genau.
Und da gibt es offensichtlich einiges zu tun und darüber wollen wir zu dritt heute sprechen. Wir kommen auf die Umfrage des Hartmann-Bunds zu sprechen. Ganz kurz ein paar Keyfacts dazu. Es haben 487 ÄrztInnen in Weiterbildung daran teilgenommen. Die sind fast alle im Krankenhaus-Setting aktiv und es passt auch mit der Geschlechterverteilung ziemlich zu dem, was man so kennt bei den Absolventen. Und wenn wir direkt mal in Medias Res reingehen und ja, ich sag mal zu dem für mich eigentlichen Hammer kommen, dann ist das nämlich die Antwort auf die Frage: Können Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten einhalten? Die haben 70,43%, das sind 343 Personen gewesen, mit Nein, kann ich nicht beantwortet. Jetzt mal direkt die Frage an Sie beide. Wie üblich ist das denn aus Ihrer Erfahrung, dass Sie nicht Pause machen können? Wie haben Sie das erlebt oder wie erleben Sie das im Alltag?
Meine Erfahrung in der Anästhesie und im OP war, dass es da relativ gut planbar war, immer die Pause zu machen. Also man hat eine klare Struktur, man weiß, wann man ungefähr gehen kann, man hat immer jemanden im Hintergrund, der einen auslösen kann. In der Anästhesie hat mir das sehr gut gefallen. Daher kam auch die Wahl, dort meine Weiterbildung zu machen. Genau. In anderen Bereichen habe ich es immer wieder mitbekommen, im PJ oder auch in der beruflichen Praxis dann, dass es dann durchaus schwieriger ist, dass man da Struktur reinbekommt und dann auch mal gehen kann und sich stärken kann oder auch mal kurz sich eine Auszeit nehmen kann. Ja.
Also bei mir in der Kinderklinik, wie ich es erlebt habe, ist schon, dass man zum Pausemachen auch mal kommt, dass das aber nicht immer dann reinfällt, wenn man eigentlich essen möchte. Es kommt aber auch sicher darauf an, was für eine Station man gerade betreut oder ob man für die Notaufnahme zuständig ist. Ich glaube, der Großteil, der in der Notaufnahme tätig ist, kennt das, dass pünktlich zur Mittagessenszeit der Patient reinkommt und sich das dann natürlich je nachdem verschieben kann. Oder auch, wenn man für die Intensivstation zuständig ist, ein Frühgeborenes sucht sich nicht aus, wenn es auf die Welt kommt. Und dann kann das durchaus sein, dass es unterbrochen wird. Das sind natürlich alles Gründe, wo ich denke, dass das jeder nachvollziehen kann. Und das gehört nun mal doch irgendwie auch zum Job. Andere Gründe, die jetzt planbarer sind, wie Anrufe von der Pflege, dass man noch was verordnen muss oder dass jetzt gerade die Eltern da sind von dem einen Patienten, obwohl sie gerade wissen, dass man in der Pause ist, sind jetzt eher unnötige Störungen von der Ruhezeit ja dann auch ein Stück weit. Gut, Ruhezeit ist jetzt das falsche Wort, aber von der Pausenzeit zur Erholung. Das ist sicher was, was sich in den Teams verbessern kann und wo sicher auch viele kennen, dass die Pause der Ärzte manchmal auch keinen so hohen Stellenwert hat und nicht so ganz darauf geachtet wird, wie das bei anderen Berufsfeldern ist. Mhm. Deswegen, ich sehe das schon auch so, dass es häufig schwierig ist, aber manchmal auch ganz gute Gründe noch hat, die wir nicht beeinflussen können.
Hat Sie beide auch diese, ich finde doch ziemlich krasse Zahl von 70% überrascht? Oder eher nicht?
Mich hat es ehrlich gesagt nicht überrascht.
Okay.
Ich fand es auch nicht überraschend, nein.
Okay, also deckt sich schon eher auch mit den Erfahrungen. Jetzt haben wir schon gehört, ja, natürlich, klar, es gibt Settings, es gibt Abteilungen, vielleicht auch Fachgebiete, wo die Dinge eher planbar sind, besser planbar sind als vielleicht in anderen Settings. Aber wenn man sich überlegt, woran scheitern eigentlich Dinge, die einfach umzusetzen sind, das ist ja nicht so, also Pausen, das ist ja nichts so, ja, wir überlegen, ob wir heute Pausen machen wollen oder nicht. Wir kommen ja gleich nochmal dazu, worüber wir ja eigentlich reden. Kann es auch sein, dass das vielleicht auch an den Vorgesetzten liegt, inwieweit das besser oder weniger gut umsetzbar ist? Sie müssen jetzt ja kein Vorgesetzten-Bashing machen, aber...
Ich denke, es hängt zum Teil schon auch von den Vorgesetzten ab, wie Pausen akzeptiert werden. So wie ich es erlebt habe, ist es oft so gewesen, dass man dann auch mit den Oberärzten gemeinsam beim Mittagessen saß, wenn es die Möglichkeit gab und das auch sehr wohl akzeptiert wurde. Oder auch gerade, wie gesagt, wenn mal Anruf von Pflege oder wer auch immer es ist, kommt, dann auch drauf gepocht wird, sagt, du machst jetzt gerade Pause, du kannst jetzt gerade nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, was ich manchmal auch von anderen Kollegen aus anderen Kliniken, anderen Abteilungen, anderen Häusern höre, dass es auch nicht, ich sage jetzt nicht gern gesehen wird, Pause zu machen, aber dass es schon, wenn es stressig ist, eher der Eindruck entsteht und man eher mitgeteilt kommt, ich kann jetzt nicht Pause machen, ich muss das alles noch erledigen und ich bin eh schon hinten dran. Und dadurch dann das entsteht, dass man keine Pause macht und sich bis zum Umfallen mit Arbeit zuschüttet.
Mhm. Jan Baumann nickt und bestätigt. Kann es vielleicht auch sein, Herr Baumann, dass das vielleicht auch eine Kulturfrage ist? Also jetzt in der üblichen Unternehmenswelt wird man von Corporate Culture sprechen, ist vielleicht auch so ein Marketingbegriff, keine Ahnung, aber ist das nicht vielleicht auch ein kulturelles Phänomen, wie das in einem Krankenhaus bzw. einer Abteilung gelebt wird?
Ja, definitiv. Also das merkt man auch, man kriegt auch mit, finde ich jetzt, dass so nach und nach ein positiver Umschwung da ist. Aber ich meine, wir wissen alle von den Herausforderungen, die gerade da sind. Die Babyboomer gehen bald in Rente. Es kommen immer mehr Patienten aktuell in unsere Krankenhäuser und generell in die Versorgungsstruktur. Das ist natürlich ein hochbelastendes Umfeld. Mhm. Da merkt man schon, dass da jetzt auch immer mehr die Türen geöffnet werden für sowas wie New Work, dass man sich mehr zuhört, dass man auf einmal die Perspektive auch für interprofessionelles Arbeiten mehr bekommt. Ich meine, es ist oft schon gut da, aber ich glaube, es kann noch viel, viel mehr gelebt werden. Und ja, da sieht man schon, dass es sehr mit der gelebten Kultur, je nachdem, in welchem Krankenhaus man ist, zusammenhängt.
Werbung. Bist du auf der Suche nach einem neuen Job in der Medizin? Dann komm zu uns an die Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld. Wir wollen Medizin gestalten. Bist du dabei? Dann informiere dich auf uni-bielefeld.de/medizin-gestalten.
Wir wollen das vielleicht nochmal erinnern für alle, die uns zuhören. Es ist ja hier ein ärztliches Podcast-Format und kein juristisches Podcast-Format. Aber so oder so, Gesetze gelten für uns alle. Und wenn ich nochmal aus Paragraph 4 des Arbeitszeitgesetzes vorlese, der gilt auch für Krankenhäuser, liebe KlinikdirektorInnen, die uns dazuhören. Und der gilt auch, wenn man Opt-out macht. Den kann man nicht opt-outen, den Paragraph 4. Und da heißt es ziemlich unmissverständlich am Ende, länger als 6 Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. Arbeitnehmer sind auch Ärztinnen in Weiterbildung. Und dann sind mindestens 30 Minuten fällig. Nicht eine Minute, sondern mindestens 30 Minuten. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft ist Ihnen das wirklich jeden Tag gelungen mit den 30 Minuten?
In der Praxis aktuell sehr gut. In der Klinik selten. Sehr selten.
Wegen der Frühchen und der Neugeborenen.
Und der, je nachdem, dann doch Anrufe oder ich mache jetzt halt doch weiter, weil dann bin ich nachher früher fertig. Also viel spielt eine Rolle. Ab und zu gibt es sicher auch Tage, wo man mal tatsächlich auch ein bisschen länger Pause machen kann, wenn es ruhiger ist, ein Sommerloch oder Ähnliches da ist, was auch immer seltener wird. Aber selten.
Jan Baumann?
In der Anästhesie war es überwiegend auch der Fall. Also ich würde sogar da sagen, dass es 95% der Fälle im OP war, wo man geplant ausgelöst werden konnte. Na klar, wenn es Stationsarbeit ist oder ein Schockraum reinkommt, wo man gefragt ist, dann muss man die auch mal verschieben. Und dann, ja, die Sachen sind dann halt nicht planbar. Mhm. Dann kommt es halt auch mal vor, dass es nicht geht. Aber das, ja, da haben wir uns, glaube ich, alle ab Beginn des Studiums darauf eingestellt, dass es halt auch dazugehört dann mal.
Es ist ja vollkommen klar, was Sie beide sagen, ob das jetzt ein Neugeborenes ist, ob das eine akut notwendige Intervention ist, eine kardiopulmonale Reanimation, werde ich nicht abbrechen mit dem Blick auf die Uhr und sage, meine 6 Stunden sind rum, mach mal bitte irgendwer weiter. Das liegt ja auf der Hand. Die Frage ist halt, wann wird die Ausnahme zur Regel? Haben Sie diese Situation mit den 6 Stunden und es ist eigentlich faktisch nicht möglich, haben Sie das eher als Regel gesehen, dass es eigentlich dann immer so ist? Dass es nicht möglich ist?
Teils, teils. Also das kann ich jetzt nicht ganz pauschal mit ja beantworten, bei mir, wie ich es erlebt habe. Ich denke, was häufig vorkommt, dass dann, wenn man eigentlich seine Mittagspause machen möchte sozusagen, dass man dann häufig unterbrochen wird, nicht ganz dazu kommt, es dann im Umkehrschluss aber schon auch manchmal dazu kommt, dass man vielleicht dann am Nachmittag, so vor der Übergabe nochmal eine kurze Pause machen kann. Ich denke vor allen Dingen, dass es ein Problem ist, sind diese 30 Minuten am Stück zu nehmen, dass das oft eben, wenn man nicht in einem Fach ist, wie zum Beispiel Anästhesie im OP, wo ja aktiv Auslösezeiten eingeplant sind. Das denke ich auch, ist so eins von den Grundproblemen, dass das im normalen ärztlichen Alltag nicht fix eingeplant ist, dass der Arzt 30 Minuten das Telefon abgibt und jemand anders das Telefon für diese Zeit übernimmt und man im Umkehrschluss dann für jemand anderes das Telefon übernimmt. Dadurch könnte man schon viel lösen, wenn das einfach normal wäre. Wenn man sich umgekehrt denkt, die Pflege geht in einen Pausenraum und macht dort Pause und ist nicht zuständig für die Patienten in dem Moment. Das gibt's bei uns Ärzten, glaube ich, in der größten Zahl der Fälle nicht. Und dadurch entstehen die Situationen, wie vorhin schon beschrieben, dass man halt auch zum Notfall dann muss, dass man auch dahin muss und Unterbrechungen dadurch entstehen. Aber es kommt sicher auf den Tag an. Ich würde sagen, in der Hälfte der Fälle ist es nicht möglich, die Pause so einzunehmen, wie es das Gesetz vornimmt. Und in dem Großteil der anderen Hälfte ist es nicht am Stück 30 Minuten möglich.
Ich will es mal umdrehen. Also das eine, was ich an der Stelle schon mal mitnehme, es wäre durchaus mal kulturell auch zu sagen, wenn jemand einen Kittel ablegt und das Telefon abgibt, dann ist die Person jetzt erstmal nicht ärztlich tätig für die nächsten x Minuten. Das wäre, ich sehe sie beide nicken, das ist halt jetzt das Problem für die Zuhörenden. Sie können nicht sehen, was wir hier sehen können. Wir sehen uns drei bei der Aufzeichnung. Also das wäre diese kulturelle Sache, dass wenn man im Dienst ist, klar, Pause ist ja auch Dienst in gewisser Weise, dass man dann trotzdem einfach mal eine halbe Stunde nicht Ärztin oder Arzt ist. Das ist das eine. Aber ich möchte es gerne nochmal umdrehen. Könnte es nicht auch sein, provokante Frage, dass das Gesetz an dieser Stelle vielleicht nicht zeitgemäß ist für jeden Beruf, dass es vielleicht zu starr ist oder vielleicht, das wäre jetzt meine Frage, etwas mehr Möglichkeiten anbieten soll? Weil ich unterstelle jetzt einfach mal, die ärztliche Tätigkeit, die macht man ja, weil man ärztlich tätig sein will und natürlich will man nicht vom Patienten weg. Herr Baumann nickt schon ganz heftig.
Also ich würde schon sagen, dass die Regeln, die da sind, die sind schon recht starr. Und die Regeln, die da sind, die werden ja immer mehr. Also das muss man ja schon sagen. Was jetzt durch die EU da vor ein paar Jahren beschlossen wurde, das hat ja die Kliniken auch vorhin enorme Herausforderungen gestellt. Ja, aus meiner Sicht kann man oder sollte man sowas immer wieder hinterfragen, wie viele Regeln braucht es. Wir sind in einem Land, in Deutschland, da gibt es so viel Bürokratie. Der Weg wird jetzt in den nächsten Jahren nicht drumherum führen, da zu schauen, welche Gesetze braucht es da, damit halt effektiv der Schutz für uns Mitarbeiter da ist. Ich glaube, den Sinn hat so ein Gesetz, dass man halt an seine Pause kommt und ob man jetzt mal 20 Minuten nach 5 Stunden bekommt und dann nach 7 Stunden vielleicht nochmal 10 Minuten, das, ich glaube, da können wir alle mit leben. Aber das Wichtige ist, dass wir halt gesund bleiben im Beruf und dass der Gangweg klar ist. Genau, und da ist es dann natürlich schon, je mehr Regelungen da sind, desto schwieriger wird es, die alle einzuhalten.
Ich meine aber auch, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass im Gesetzestext auch drinsteht, dass man 15 Minuten mindestens am Stück davon halten muss in diesen 6 Stunden. Also da ist ja durchaus jetzt nicht die starre Regelung, 30 Minuten müssen am Stück gehalten werden, sonst zählt es nicht als Pause, sondern es muss mindestens in 15 Minuten Bereichen sein.
Genau, 10 Minuten gilt laut Gesetz heute nicht als Pause. Erst ab 15 Minuten ist es wirklich eine Pause. Ja. Und dann kann man kumulieren. Ja. Aber Caroline Rinke, würden Sie auch zustimmen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität durchaus haben könnten? Oder sind Sie eher aus der Fraktion, das wäre dann jetzt so konträr zu Jan Baumann, dass ich sage, nee, das mit dem Gesetz ist ganz fein, wir müssen uns so dran halten.
Also ich sehe das tatsächlich eher so, das Gesetz passt schon so, gerade wenn es um Pausenzeiten geht, weil wenn wir das jetzt zu sehr aufweichen und plötzlich erlauben, 5 Minuten zählt ja auch schon als Pause. Ja, ich glaube, das kriegt dann tatsächlich wieder der Großteil hin und dann ist ja nicht mehr dieser Erholungsfaktor gegeben, der ja eigentlich sein sollte, dass man wirklich mal am Stück runterfahren darf und dann wieder mit neuer Energie rangeht. Mhm. Also in der Hinsicht, ich stimme vielem zu, was Jan auch gesagt hat, mit es gibt sehr viele Gesetze, wo sicher nicht alle sinnvoll sind, aber ich glaube, an dem Pausenzeitengesetz würden wir uns selbst schaden, wenn wir da jetzt rütteln würden.
Okay. Gut, zwei sehr relevante Sichtweisen. Ich will nochmal, und dann können wir zumindest mal vom Pausenthema zu einem anderen Thema noch kommen, vielleicht nochmal auf eine Sache hinweisen. Auch wieder an die KlinikdirektorInnen, die uns hier zuhören, dass nämlich ein Verstoß gegen die Regeln, über die wir uns gerade ausgelassen haben, für die Arbeitgeber, also für die Kliniken in dem Fall, eine Ordnungswidrigkeit ist, die mit jedem für jeden Einzelfall mit bis zu 30.000 Euro Geldbuße belegt werden kann. 30.000 Euro. Da kann ich ein Drittel Assistenzarzt bezahlen. Das ist die Geschichte. Und wenn das beharrlich wiederholt wird, das ist der Wortlaut im Gesetz, beharrlich wiederholt, und wir haben ja gerade festgestellt, dass es ganz offensichtlich beharrlich wiederholt wird in einigen Krankenhausabteilungen, dann ist es sogar eine Straftat. Und die wird mit bis zu einem Jahr Haft belegt. Haben Sie beide schon mal erlebt, gesehen oder gehört? Frage für einen Freund wäre das jetzt, dass ein Klinikarbeitgeber deswegen wirklich ernsthaft Probleme bekommen hätte.
Ich habe das noch nicht konkret gehört.
Also eher zahnloser Tiger, diese Regel.
Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen dann selbst die Mitschuldigen dabei, weil es oft nicht so weit angeprangert wird, dass es überhaupt an die Instanzen kommt, die solche Sanktionen dann verhängen dürfte.
Schließe ich mich an.
Anprangern. Man muss es am Ende auch mal anprangern. Dafür gibt es ja aber unter anderem eben auch den Hartmann-Bund neben dem Marburger Bund. Ne? Also dafür sind ja solche Verbände auch da, anzuprangern. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass eben diese Umfrageergebnisse auch durchaus dazu da sein sollen. Lassen Sie uns zum nächsten Problem kommen, das auch in dieser Umfrage nochmal deutlich geworden ist. Das bestätigt auch andere Umfragen, die wir alle kennen. Das ist das Thema 12 Stunden Nettoarbeitszeit. Kennen wir auch alle. Das Arbeitszeitgesetz sagt normalerweise, ist nach 8 Stunden Schluss. Man kann dann ausnahmsweise 10 Stunden machen. Und wenn ich im Krankenhaus Opt-out mache, kann ich auch 12 Stunden machen. Nettoarbeitszeit. Da kommen dann natürlich noch Bereitschaften dazu. Aber selbst dann ist bei 12 Stunden Schluss. Das ist die Geschichte. Und 41% der Befragten in dieser Umfrage sagen, dass in ihrer Abteilung keine problemlose Überstundendokumentation möglich ist. Da stecken jetzt zwei Aspekte drin. Das eine ist die Zeiterfassung, großes Thema. Und das zweite ist eben diese 12-Stunden-Grenze. Bleiben wir mal kurz bei letzterer. Eine Person schrieb in der Umfrage, das war natürlich alles anonym, es gebe bei ihr keine digitale Zeiterfassung und auf der Intensivstation werden bereits 12 Stunden am Stück gearbeitet, sodass Überstunden nicht dokumentiert werden können. Zitat Ende. Jetzt an Sie beide gefragt aus Ihrer Erfahrung, wie üblich haben Sie das wahrgenommen, das Ausweiten dieser 12-Stunden-Grenzen? Also, dass man doch dann einfach mal feststellt, ach ja, ich bin schon wieder seit 13 Stunden hier.
Ich habe nicht in so einem System von Zweischicht gearbeitet mit dem 12 Stunden. Das ist aber was wirklich häufig berichtet wird, auch im Freundeskreis. Weil man ist 12 Stunden da, gerade wenn dann in die Übergabe irgendwelche Notfälle reinfallen, dann hat man da wirklich schnell Schwierigkeiten. Also deswegen ist es ja immer attraktiver, dass man auf so ein Dreischichtsystem umsteigt, was dann natürlich aber mit einer höheren Häufigkeit irgendwie auch von Diensten zusammenhängt. Deswegen ist das immer so ein schmaler Grat. Wie gut kann das mit dem Zweischicht gelebt werden, dass man eben nicht über die 12 Stunden kommt? Ich denke, möglich ist es, aber es kommt, was berichtet wurde, auch wirklich häufiger vor, ja. Schwierig.
Caroline Rinke?
Also ich hatte in der Klinik ein System mit 12-Stunden-Diensten. Das war vor einem Wochenende, hatten wir ein striktes Zwei-System aus diversen Gründen, die viele kennen, dass man einfach weniger Leute auch braucht für die Wochenenden. Und unter der Woche hatten wir auch immer zwei Schienen, die mit 12-Stunden-Schichten gelaufen ist und nebendran quasi noch ein Dreischichtsystem. Das war so eine Kombination daraus. Und da muss man sagen, es war Standard, dass wir nicht nach 12 Stunden nur Arbeitszeit quasi fertig waren, weil man braucht eigentlich meistens noch mal ein bisschen länger. Bei uns war es dann schon oft so, dass es dann sich trotzdem aufgeschrieben hat, die Überstunden an dem Tag. Manche haben es dann an einem anderen Tag rangehängt. Bei uns ist aber die Überstundendokumentation gut akzeptiert, dass sie gemacht wird, so wie wir auch tatsächlich gearbeitet haben. Und dadurch dann eben so Sachen, okay, ich schreibe es halt nicht an dem Tag auf, sondern ich schreibe es am nächsten Tag auf, entstanden sind. Was jetzt vielleicht auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist, aber sicher nicht das Grundproblem, was ja eben auch diese Person gemeint hatte, ist. Aber das ist jetzt auch der Grund gewesen, eben diese 12-Stunden-Regel sozusagen, dass es zu der Ausweitung so oft auch gekommen ist, dass wir unser Schichtsystem jetzt am Umstellen sind und auch bis ich im Dezember wieder da sind, wir unser neues Schichtsystem haben, wo es nur noch am Wochenende die 12-Stunden-Schichten gibt, aber unter der Woche keine mehr. Also das war jetzt unser Angang dafür. Aber es, was ich höre, kommt es schon leider häufig vor.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen, bevor wir zu dem Dokumentationsproblem kommen, das ja im Moment wirklich offensichtlich noch ein sehr großes ist. Zwei-Schicht versus Drei-Schicht-Modell. Das ist natürlich hier die entscheidende Frage. Jan Baumann hatte schon gesagt, wenn ich ein Drei-Schicht-Modell habe, brauche ich mehr Mensch. Also ich brauche mehr Köpfe und diese Köpfe haben mehr Dienste. Das ist vollkommen klar. Das ist dann quasi so die Nebenwirkung. Und jetzt müssen wir natürlich Nutzen, Wirkung und Nebenwirkung abchecken und irgendwie mal gucken, was bleibt nun am Strich am sinnvollsten. Caroline Rinke, ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Learning in Ihrer Abteilung war, also mindestens Montag bis Freitag ist Dreischicht für uns besser, weil sonst kriegen wir diese 12-Stunden-Problematik einfach nicht gelöst. Was wäre denn Ihr Petitum, wie es generell sein sollte? Dieses Modell, das jetzt Caroline Rinkel skizziert hat, Jan Baumann, würden Sie da mitgehen und sagen, das könnte so eine Blaupause sein, wie man es eigentlich generell machen sollte?
Also ich denke, der Ansatz ist der richtige, dass man im Team ins Gespräch geht und zusammenschaut, wie kriegen wir eine praktikable Lösung. Und das mit dem Dreischicht unter der Woche und Zweischicht an einem Wochenende ist durchaus was, was man häufiger inzwischen, glaube ich, einführt. Ja, würde ich so bestätigen. Aber man muss es immer ganz individuell schauen. Es kann auch Sinn machen, dass man dieses Konstrukt hat, Regelarbeitszeit plus Bereitschaftsdienst im Anschluss etc. für ein Wochenende und unter der Woche halt Regelarbeitszeit und dann irgendwann später kommt Regelarbeitszeit plus Bereitschaftsdienst über Nacht. Das ist auch was glaube ich, ganz gut ankommt. Also da muss man individuell gucken. Wenn so eine Rufbereitschaft ist, ist da dann natürlich auch immer das Wichtige, dass man dann auch wirklich die Zeit hat, wo man, oder der Bereitschaftsdienst, dass man die Zeit hat, wo man dann auch nicht arbeitet. Weil sonst ist es oft so gesehen, es bringt mir auch nichts, wenn ich 8 Stunden auf dem Papier Regelarbeitszeit habe und dann 16 Stunden Bereitschaftsdienst, wenn ich von den 16 Stunden dann aber mehr arbeite als die Hälfte oder sowas als Beispiel. Also da muss man konkret in seiner Klinik schauen, wie kriege ich dann Best Practice hin. Ich glaube, das Dreischicht unter der Woche plus Zweischicht am Wochenende ist was ganz gut ist, weil an einem Wochenende ist die Belastung häufig inzwischen schon genauso hoch wie unter der Woche. Da muss man auch gut besetzt sein. Und das ist dann ja was man immer individuell betrachten muss, aber auf jeden Fall in die Diskussion gehen. Auch gerne mal die Oberärzte oder die Chefärzte anfragen, wenn die Assistenten ein Bild haben, wie sie sich es besser vorstellen können, da habe ich den Eindruck, da sind die Kliniken sehr offen und da sind auch viele Kliniken sehr lösungsfokussiert inzwischen. Also da kommt so ein Change in der Kultur so langsam. Ja.
Aber es gibt ja schon in den Freitext-Antworten, das sind ja wirklich unzählig viele gewesen, auf das Thema Überstundendokumentation vor allem, da klingt schon hier und da auch mit, dass das, was Jan Baumann gerade beschreibt, diesen Cultural Change, der stattfindet in Abteilungen und Häusern, dass das eben noch nicht in der breiten Masse oder sagen wir mal bei 100% der Abteilung der Fall wäre, wo dann wirklich auch relativ klar gesagt wird, also mein Oberarzt sagt mir, wenn du Überstunden machst, dann bist du zu blöd. Das gibt es, diese Antworten, und gar nicht so wenig. Caroline Rinkel nickt. Ist das vielleicht auch eine Generationfrage?
Mit Sicherheit auch. Was ich im Freundeskreis oder auch von sonst Bekannten höre oft, ist auch, je nachdem, wie sehr man in ein System gepresst ist und wie sehr man schon mal nach außen geguckt hat, wie es noch laufen kann. Ich bin regelmäßig froh, dass ich nicht an solchen Kliniken tätig bin und würde mir das auch nicht gefallen lassen. Und das Problem ist, dass es sich zu viele gefallen lassen, was da alles von oben quasi einem eingetrichtert wird. Und das Problem ist, dass es die Altassistenten den neuen eintrichtern und kein Out-of-the-Box-Denken in dem Sinne stattfindet, hey, das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Und wenn wir alle sagen, wir schreiben jetzt die Überstunden auf und wir akzeptieren nicht, dass es nicht aufgeschrieben werden darf, dann hätten viele Chefärzte, Oberärzte oder Dienstplaner nicht mehr diese Macht, die sie jetzt gerade hätten.
Da ist jetzt quasi das Anprangern 2.0 in unserem Gespräch. Das heißt, ich verstehe Sie beide richtig. Ihr Petitum ist, oder Ihr, sagen wir mal so, das ist ein Practice Pointer an der Stelle. Ihr Tipp an die jungen KollegInnen ist, macht es einfach. Stimmt mit den Füßen ab und verändert dadurch die Arbeitskultur. Beide nicken heftig.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut. Dann bleiben wir nämlich gerade nochmal bei diesem Überstunden-Dokumentationsthema. Wir haben ja jetzt zum Beispiel im TV Ärzte mit der Tarifgemeinschaft der Länder gab es ja jetzt eine Anpassung, dass es eben künftig als Vorschrift gilt, das sind jetzt zunächst mal die universitären Häuser, dass da ab 1.1. eine elektronische Zeiterfassung verpflichtend sein soll. Das wäre jetzt mal zumindest die technische Bedingung dafür, dass ich Überstunden erfassen kann. Was dann danach damit passiert, das ist dann die andere Frage. Haben Sie die Hoffnung, dass das dann relativ rasch zu einer breit wirksamen Therapie wird, was das Thema angeht? Oder bleibt da noch ein bisschen Restskepsis?
Ich glaube, da verbleibt noch ein Restskepsis, weil die Systeme müssen ja schnell da sein. Das muss gut gelebt werden. Und man muss auch eine Lösung für die ganzen anderen breiten Herausforderungen haben, die neben der Arbeitszeiterfassung dann da sind. Also es werden ja nicht weniger Patienten. Und die ganzen Softwares, mit denen man arbeitet, die bleiben ja auch gleich. Und das heißt, wenn dann immer noch eine Doppeldokumentation da ist, dann ist die Workload aber immer noch doppelt so hoch. Und ob man dann seine Zeiterfassung digital hat oder nicht, das ist dann noch ein weiterer Punkt, der dann auch besser werden muss. Hoffentlich so schnell oder so schnell wie möglich dann auch.
Ich würde noch zwei Punkte mit einbringen. Erster Punkt ist, dass ja auch einige in der Umfrage genannt hatten, dass es zu einem automatischen Auslocken nach 10 Stunden kommt. Davon gehe ich aus, dass es eine elektronische Zeiterfassung an diesen Kliniken gibt, die das geschrieben haben. Da ist dann natürlich auch die Hürde, man muss das aktiv ins System eintragen, dass man länger da geblieben ist. Man muss vielleicht noch einige Hürden übergehen, die in einem System schon drin sein können, was es natürlich nochmal schwieriger macht, die Überstunden überhaupt dokumentiert zu bekommen. Da muss sich einer mit befassen. Das ist wahrscheinlich dann irgendein Oberarzt oder ein Dienstplaner oder wer auch immer. Ich bin total für eine elektronische Zeiterfassung. Das soll nicht anders rüberkommen. Aber da sehe ich manchmal auch noch Hürden, die Bequemlichkeit dann manchmal nochmal schwieriger macht. Und ein zweiter Punkt ist halt auch, was Jan auch gerade gemeint hat, mit der Arbeitslast, die wir jetzt schon haben, den Patientenaufkommen, umso wichtiger ist es, dass wir unsere Überstunden dokumentieren und dass eigentlich auch jeder Chef ein Interesse daran hat, dass wir unsere Überstunden dokumentieren dürfen und auch so tun, wie wir es wirklich brauchen, weil nur daran können sie nachher argumentieren an die Personalabteilung, dass sie mehr Stellen brauchen. Und nur dadurch kann es zu kommen, dass mehr Arztstellen da sind, um diese Workload, die einfach immens da ist, überhaupt umsetzen zu können. Weil wenn Überstunden ständig unter den Tisch fallen, ist es nicht nur eine Arbeitsbelastung für die einzelne Person, aber der Chef kann dann natürlich mit beiden Augen zu, weil er ignoriert, was an Überstunden gemacht wird, was er sieht, kann dann trotzdem sagen, ja, schwarz auf weiß habe ich nichts, dass ihr nicht hinkommt mit der Arbeitszeit, die aktuell zur Verfügung steht.
Mhm. Die KBV hat ja am Herbert-Lewin-Platz so eine Arztzeituhr laufen, wo man dann sieht, was so an Arztzeit konsumiert, aufgebraucht und nicht mehr verfügbar ist. Man könnte ja mal so eine Überstundenuhr aufbauen irgendwo. Zum Beispiel beim Hartmann-Bund. Ja. Oder das kann sie dann auch mit dem Marburger Bund zusammen machen. Also vielleicht nochmal Ihr Tipp oder ein Tipp an dieser Stelle für Ihre jungen KollegInnen, vielleicht auch gerade die, die relativ frisch in die Weiterbildung dann einsteigen, die sich da auch erstmal in der, ich sag jetzt mal, Hackordnung natürlich auch irgendwie einfinden müssen. Vielleicht nochmal ein Tipp, elektronische Dokumentation hin oder her, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwelche Dinge komisch sind, dass automatisch ausgeloggt wird, whatever. Was ist Ihr ganz konkreter Tipp an diese jungen KollegInnen, was sollen die tun?
Also ich würde es ansprechen, hinterfragen, warum ist sowas so, und dann aber auch immer lösungsorientiert. Also dass man dann guckt, Best Practices, glaube ich, man kommt in die Klinik, loggt sich am Eingang ein mit einer Karte, hat die Karte für überall seinen Login im ganzen System, und wenn man dann wieder nach Hause geht, abends loggt man sich aus und die Zeiten sind drin im System. Dann könnte man es auch schön monitoren und sichtbar machen, wie viel Arbeitszeit da war, also das unbedingt erfassen. Und auch ansprechen und hinterfragen. Dann auch gerne mal die Oberärzte ansprechen. Hey du, jetzt ist meine, oder sie, je nachdem wie das Klima in der Klinik ist, dann halt, jetzt ist meine Regelzeit, Arbeitszeit rum. Ich hocke hier aber noch und habe aber noch eine Workload von 5 Briefen, die fertig werden müssen. Soll ich das jetzt überhaupt noch machen? Oder dass man die Verantwortung dann wieder zurückgibt. Also das ist, glaube ich, immer ein guter Schritt, dass man sagt so, jetzt bin ich bei der und der Stundenzahl angelangt. Das und das würde ich jetzt noch machen. Soll ich das? Ja, nein. Ich meine, dann hat man es abgesegnet. Und ja, also immer ins Gespräch gehen und eine Lösung vor Ort suchen. Ich meine, das auf einen Konflikt gehen macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Ja.
Ich würde auch noch mitgeben, wenn jetzt, je nachdem wie das Klima eben in dem Betrieb ist, in der Abteilung ist, wo man arbeitet, und nicht direkt jetzt den Oberarzt oder den Chefarzt dafür ansprechen möchte, dass man sich informiert, wer, je nachdem der Assistentensprecher ist, Assistentensprecherin, auf die Person zugeht und da einfach mal anmerkt, wie ist das, warum ist das so, habt ihr da schon nachgefragt, seid ihr da dran, und wirklich Sachen offen ansprechen, weil es ist immer gut, wenn in ein schon laufendes System neue Personen reinkommen und auf Sachen aufmerksam machen, wo im Alltagsspot einfach untergehen, wo man es irgendwann nicht mehr hinterfragt, wenn man schon länger drinnen ist. Und wenn dann von außen jemand Neues daherkommt und sagt, warum macht ihr das so? Das macht eigentlich keinen Sinn, dass man dann erstmal merkt, was machen wir eigentlich die ganze Zeit, und das wirklich mal hinterfragen kann und dann gemeinsam auch Lösungen finden kann im Assistentenkreis und dann eben auch mit Lösungsvorschlägen, so wie Jans auch schon vorgeschlagen hat, dann zu den Oberärzten oder zum Chef gehen kann und das damit angehen kann.
Mhm. Sehr cool. Das ist quasi jetzt so eine metaphysische Lösung, die man für viele Dinge ja im Leben im Übrigen benutzen kann, nämlich reden. Und dann idealerweise auch konstruktiv reden. Problematisieren ist das eine, aber gerade der ärztliche Beruf ist ja einer, der lösungsorientiert sein muss, qua Ausbildung, qua Profession. Also das ist der Tipp an alle, die uns zuhören, die vor solche Probleme stoßen, thematisiert es, sprecht es an und bietet Lösungen an und sagt, denkt mal drüber nach, vielleicht könnten wir das so und so machen. Assistentensprecher ist gerade gefallen, auch mit denen sollte man sich dann ins Benehmen setzen, und vielleicht kann man dann auch bottom-up quasi so einen Kulturwandel herstellen. An der Stelle würde ich sagen, machen wir ein Break. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch in Untiefen absteigen. Ich will 2 Cliffhanger an der Stelle vielleicht noch machen, bevor ich Danke sage. Nämlich erstens, diese Hartmann-Bund-Umfrage ist wirklich ein Füllhorn von noch ganz anderen spannenden Dingen. Die Ergebnisse können wir jetzt, oder naja, wir wollen sie jetzt auch nicht alle in Toto vorwegnehmen. Für alle, die es interessiert, ab dem 19. August kann man die Ergebnisse finden auf hartmannbund.de. Da werden sie veröffentlicht. Und für alle anderen, die es interessiert und die vielleicht im Hartmann-Bund aktiv sind, wäre dann auch noch der Tipp, Anfang November ist die Hauptversammlung. Wer weiß, vielleicht wird das dort ja auch besprochen. Jetzt aber an Caroline Rinkel und Jan Baumann sag ich vielen lieben Dank für dieses Gespräch über diese erhellende Umfrage. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute und auf hoffentlich bald.
Dankeschön.
Vielen Dank für den guten Austausch.